Ja, wir sind eins. Starkes Bekenntnis, was wir gerade gesungen haben. Schauen wir uns mal die erste Folie an. Da habe ich eine These mitgebracht, die von Paulus stammt. Der Paulus sagt, was soll's? Hauptsache, dass Christus verkündigt wird. Also Hauptsache, dass Christus verkündigt wird, damit kommen wir ja ganz gut klar. Das geschieht nämlich gerade parallel an ganz vielen Orten in dieser Stadt und diesem Land. Und wenn ich so an meine Geschwister und Freunde in Georgien denke, mit denen ich herzlich verbunden bin seit vielen Jahren, die haben schon Gottesdienst gefeiert. Und vielleicht feiern sie sogar noch mit weiter. Die sind so 2-3 Stunden am Gottesdienst feiern, auch wenn sie uns 2 Stunden voraus sind. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Und doch merken wir, dies Wir sind eins und dieses Bekenntnis zu einem Herrn und Gott, da gibt es doch Unterschiede, oder? Was ist mit den anderen Filialen im Reich Gottes, heute in den anderen Kirchen, wie wird da heute Morgen das Wort verkündet, das Evangelium mit Kopf, Herz und Hand gelebt? Welche Liturgie gibt es da? Was läuft da ab? Oder wenn ich daran denke, wenn man so die theologischen Feinheiten sich anschaut, wie ist das mit dem Verständnis der Bibel? Wie liest man die? Oder wo sind die konfessionellen Unterschiede, wenn man Abendmahl feiert? Oder auch in der Taufe, was wir ja in unserem Namen Baptisten drin tragen. Ich bin zusammen mit unserer Landesverbandsleiterin Renate Gierlich-Bubeck einer der beiden Delegierten unseres Bundes in der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen in Baden-Württemberg. Das heißt, wir beide vertreten, wie alle anderen christlichen Kirchen auch, sind etwa 25, unsere Kirche im ökumenischen Miteinander. Und das Schöne ist bei der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, dass jede Kirche, egal ob sie groß oder klein ist, ob es die katholische Kirche, die evangelische, die orthodoxe ist oder wir als Baptisten, jede Kirche hat 2 Delegierte. Es kommt also nicht auf die Menge der Mitglieder und die Größe der Kirche an, sondern auf das Gespräch miteinander auf Augenhöhe, dass man aufeinander hört und sich versteht und auch die Einheit in Christus in den Mittelpunkt stellt, bei allen konfessionellen Unterschieden in der Vielfalt. Was soll's? Hauptsache ist, dass Christus verkündigt wird, sagt Paulus. Ist das wirklich so einfach oder machen wir auch noch manchen Unterschied, wo wir sagen, Christus wird doch vielleicht bei uns viel besser verkündigt als bei anderen? Oder wir schauen mal woanders hin. Das ist ja in Zeiten der Corona ganz interessant, dass man viele Gottesdienste im Livestream oder auf YouTube sehen kann. Da gibt es ja Kirchen und Gemeinden, die das vielleicht viel besser machen, als ich das mit meiner Gemeinde mache. Hauptsache ist, dass Christus verkündigt wird. Ich glaube, dieser Auftrag ist und bleibt bestehen. Und trotzdem, so einfach ist es nicht. Ich möchte dazu einen ersten Predigttext mit euch lesen aus dem Markus-Evangelium. Der wird euch jetzt projiziert. Nachher gibt es noch einen zweiten Text von Paulus. Der erste Text, Markus 9, 38 bis 40 nach der Basisbibel. Johannes sagte zu Jesus, Lehrer, wir haben gesehen, wie jemand deinen Namen dazu benutzt hat, Dämonen auszutreiben. Wir wollten ihn davon abhalten, denn gehört nicht zu uns. Aber Jesus antwortete, hindert ihn nicht daran, denn niemand benutzt meinen Namen dazu, Wunder zu tun und redet kurz darauf schlecht über mich, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Als ich auf diesen Text gestoßen bin vor einiger Zeit, habe ich wirklich gestaunt. Wie cool ist das denn, dass Jesus das so souverän sieht. Da sind die Jünger da und wollen ihren Herrn und auch den Missbrauch des Namens Jesu schützen und stellen sich schützend um ihren Herrn. Und er sagt, hindert ihn nicht daran. Niemand benutzt meinen Namen dazu, Wunder zu tun und redet kurz darauf schlecht über mich. Aber wie kann Jesus das zulassen, den Missbrauch seines Namens? Ist das nicht ein Verstoß gegen ein biblisches Gebot? Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen? Und eine andere Frage, haben die Jünger den Auftrag, den Namen Jesu vor Missbrauch zu schützen? Haben wir den Auftrag, den Namen Jesu vor Missbrauch zu schützen? Sind wir als Jünger, Jüngerinnen die Hüter des Copyrights auf den Namen Jesu? Ist es vielleicht eine Frage der Ehre, dass wir den Namen unseres Herrn schützen und verteidigen? Und ist es nicht ein Skandal, wenn jemand etwas im Namen Jesu tut, der nicht zu uns gehört? Die Dramatik liegt ja auch daran, in dem, was hier eigentlich geschieht. Da wird der Name Jesu benutzt, um Dämonen auszutreiben, wobei im griechischen Text steht da Daimonion, das heißt so Dämonchen, das ist so die Verkleinerung, Dämonchen. Vielleicht übt da einer noch im Namen Jesu, der nicht zum Jüngerkreis gehört. Aber immerhin, ein Exorzismus, dazu braucht es ja trotzdem Vollmacht. Denn es gab ja auch schon andere Leute, von denen in der Bibel berichtet wird, die versucht haben, böse Geister auszutreiben und es dann mit diesen bösen Geistern zu tun bekommen haben und in die Flucht geschlagen wurden und nicht ganz unbeschädigt davongekommen sind. Denen fehlte vielleicht die Vollmacht. Wer hat den Exorzisten eigentlich bevollmächtigt? Jesus war es ja in diesem Fall offensichtlich nicht, obwohl sein Name da eine wesentliche Rolle spielt. Oder ist der Exorzismus nur autorisierten Jüngerinnen und Jüngern vorbehalten? Wahrscheinlich dachten sie es zumindest, die Jünger, dass das so ihr Job wäre, so als Assistenten ihres Herrn. Oder ist der Name Jesu selbstwirksam, geradezu magisch? Offensichtlich schon, oder? Wo ist eigentlich die Grenze überschritten, wenn jemand den Namen Jesu gebraucht? Das Copyright auf den Namen Jesus liegt ja eigentlich bei Jesus selbst. Er ist der Herr. Und auch er ist der, der die Vollmacht von Gott bekommen hat und auch Gott auf Erden repräsentiert als Sohn Gottes. Und wenn wir Jesus begleiten durch die Evangelien und auch durch die Theologie des Paulus, ist immer klar, keiner kann ohne Vollmacht handeln, wenn er sie nicht von Gott her bekommen hat. Also es kann keiner ohne Vollmacht handeln, weder einer, der nicht zu uns gehört, noch einer der Jünger. Alle brauchen diese Vollmacht vom Herrn. So ist der Name Jesus schon mal von vornherein vor Missbrauch geschützt. Denn es scheint ja ein Scheitern vorprogrammiert zu sein, wenn jemand den Namen Jesu missbraucht, um seine eigene Macht zu demonstrieren und nicht die Macht Gottes. Also konkret, was im Namen Jesu geschieht, das wird auch im Glauben an Jesus geschehen. Was dagegen im eigenen Namen geschieht, im menschlichen Namen, das führt dazu, dass Menschen nicht an Jesus glauben, sondern dass sich jemand einen Namen machen möchte als der große Wundertäter. Aber es erstaunt mich doch, dass Jesus das so zulässt, dass ein Wunder und sei es ein Exorzismus von Dämonchen durch jemanden geschieht, der den Namen Jesu dazu einsetzt. Das ist für mich erstaunlich. Offensichtlich ist jemand, der etwas im Namen Jesu tut, Träger einer Macht, über die er selbst nicht verfügen kann, weil Jesus unverfügbar ist. Und jemand, der etwas im Namen Jesu tut, ist Träger einer Macht, die über ihn verfügt und über alles, was im Namen Jesu dann geschieht. Die Vollmacht und die Beauftragung. Ich staune darüber, wie souverän Jesus antwortet auf diese Schutzfunktion, diesen Schutzreflex der Jünger. Souverän. Offensichtlich ist Jesus sich seiner Autorität und Macht so sicher, dass er gar nicht so diesen Schutz braucht durch seine Jünger. Für ihn scheint das kein Problem zu sein, solange es sich um ein unverfälschtes Original in seinem Namen handelt. Er sagt, wer nicht gegen uns ist, und der ist für uns. Und das Schöne ist, dass Jesus seine Jüngerinnen und Jünger mit hineinnimmt. Er sagt ja nicht nur, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich, sondern er nimmt seine Jünger mit hinein, diese Vollmacht, in diese Einheit. Aber kann es dabei auch Verwechslung geben? Kann jemand vielleicht nur so tun, ob er für uns oder für Jesus ist? Ich möchte dazu mal ein Experiment mit euch probieren und dazu schauen wir mal das nächste Bild an, bitte. Ich wollte mal fragen, ich hatte heute Morgen kein Frühstücksei, das hatte ich gestern, aber hatte jemand von euch ein Frühstücksei? Okay, na, immerhin einige. Also ich liebe das, ein gutes Ei zum Frühstück, das tut richtig gut. Und meine Frau, die mag es gern hart gekocht und bei mir darf es noch ein bisschen cremig weich sein. Und wie ist die Form des Eierbechers? Ist das so eine Form, die man so gerade mal aus dem Schrank nimmt oder passt die perfekt zum Frühstücksservice? Oder wie ist das mit dem Eierlöffel dazu? Wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin, die lieben Plastiklöffel. Ich überhaupt nicht. Ich nehme gerne den Edelstahllöffel dazu. Und ich habe euch mal heute meinen Eierbecher mitgebracht. Mein Lieblingseierbecher. Das ist ein McEgg von BMF. Den habe ich schon seit vielen Jahren. Eine Freundin von mir hatte damals die Geschäftsleitung einer Filiale in Wien und hat mir den empfohlen. Also der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ihr werdet sehen, der ist hier nicht abgebildet oder vielleicht doch. Vielleicht ist es doch einer von denen. Ist das ein Original oder eine Fälschung? Ist der echt, dieser McEgg? Das Foto, was ich euch mitgebracht habe, stammt von Plagiarius e.V. und ich habe die vorher auch gefragt, ob ich das verwenden darf und ausdrücklich die Genehmigung auch bekommen. Man muss ja aufpassen mit Bildrechten. Da gibt es ja auch Original und Fälschung und so Bearbeitung, so wer so googelt und Bilder sucht, der weiß das. Das ist ein echtes Bild von der Aktion Plagiarius e.V. Ihr könnt das gerne auch zu Hause mal im Internet recherchieren. Diese Aktion Plagiarius e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf Produktfälschung hinzuweisen. Weil es offensichtlich sehr geschickte Menschen gibt, die ein Original so gut kopieren, dass es fast dem Original gleichkommt und doch nicht so gut ist. Auch dieser Eierbecher wurde zum Beispiel gefälscht durch eine Firma in Fernost. Die Qualität ist sehr unterschiedlich zwischen dem Original und der Fälschung. Jedes Jahr gibt es einen Preis, der verliehen wird durch Plagiarius e.V., ein Negativpreis. Da gibt es für den Fälscher und den Plagiatoren einen schwarzen Gartenzwerg mit goldener Nase, weil sich jemand durch Fälschung eine goldene Nase verdient und Produkte kopiert. Das geht bis in feinste Techniken der Industrie hinein, in Werkzeuge und so weiter. Zum Beispiel in große Reinigungsgeräte mit Hochdruckwasserstrahl. Die werden auch gerne gefälscht. Aber auch dieser MacEgg. Ich habe jetzt mal ein Experiment vor. Ihr könnt euch ja das mal anschauen. Ich sage mal dazu, dass das Original, der echte, links ist. Links, das ist ein echter MacEgg. Rechts ist die Fälschung. Links ist echt, rechts das Plagiat. Jetzt habe ich mein Ding hier mitgebracht. Hat einer mal Mut, hier nach vorne zu kommen und zu schauen, ob es ein Original oder eine Fälschung ist und woran man das erkennt? Es gibt auch ein Mikrofon dafür. Traut sich jemand? Da traut sich jemand. Wunderbar. Er schaltet auch gleich noch das Mikrofon an. Wunderbar. Das funktioniert? Ja, es funktioniert. Gut. Ich meine, immerhin, der hat ja nun nicht die Farbgebung von dem, was da zu sehen ist. Ich sag mal, links ist es Original, rechts die Fälschung. Woran erkennt man, dass das hier ein Original ist?
Also ich sehe jetzt auf dem Original, da steht WMF zumindest drauf. Das kann ich jetzt da droben. Kann ich auf der Mütze, auf der Schirmmütze könnte ich links erkennen, dass da vielleicht WMF draufsteht. Könnte natürlich auch rechts drauf gedruckt sein, aber das Bild vielleicht nicht so gut sein. Die Form des Skateboards oder des Boards unterscheidet sich etwas. Der Schwung auf der linken Seite ist etwas runder und nicht so spitz, läuft nicht so spitz zu. Drei Finger, ein Daumen, das ist auch so.
Das ist gut gemachtes Plagiat. Ja. Gibt es irgendwo eine Aufschrift, die darauf hinweist, woher es stammt? Vielleicht auf dem Löffel?
Auf dem Löffel, vielleicht hinten dann drauf. Gut, steht auch WMF drauf, Chromagan. Ja,
also. Ja, das ist ein Merkmal. Mhm.
Puh, hätte ich die zwei nebeneinander nur so gesehen, hätte ich sie nicht unterscheiden können.
Vielen Dank, ja. Hannes, danke. Ja, ich denke, es ist gar nicht so einfach, ne? So ein Original und eine Fälschung voneinander zu unterscheiden. Aber das Original hat ein paar Merkmale. Also am Löffel kann man es erkennen, zum Beispiel, da steht WMF Chromagan drauf. Hier unter dem Board ist auch was aufgeschrieben. In dem Board selber ist auch WMF eingraviert. Ich lasse das nachher noch stehen, dann könnt ihr selber mal schauen. Also ich wollte mir sicher sein, dass das ein Original ist und keine Fälschung. Dass also nicht jemand im falschen Namen mir irgendwas verkauft hat. Aber das Original muss man eben im Detail auch betrachten. Und genauso ist es mit Jesus. Der ist ja auch unverfälschbar, aber man muss mal genau hinschauen und das Original entdecken. Dazu mal den zweiten Predigttext aus dem Philipperbrief. Schauen wir mal weiter. Die nächste Folie bitte. Paulus schreibt an die Philipper: Einige verkünden Christus wohl aus Neid und Streitsucht, aber bei anderen geschieht es durchaus mit gutem Willen. Sie tun es aus Liebe. Denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkünden, meinen es nicht ehrlich. Sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. Und dann sagt er diesen Satz: Was soll's? Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Was soll's? Hauptsache ist, dass Christus verkündigt wird und darüber freue ich mich. Was für eine Aussage. Macht es sich Paulus nicht einfach zu einfach? Ich denke, beim Missbrauch des Namens Jesu, so wie Paulus es hier beschreibt, an die britische Band Genesis. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Die hat vor 30 Jahren mal einen Hit rausgebracht. Die hat damals 1991 eine Tournee durch die USA gemacht und hat dort in den Hotels Fernsehen gesehen. Und damals war so die Hochzeit der Fernsehprediger. Und da gab es Fernsehprediger, die die dollsten Sachen verkündet haben. Und daraus entstanden ist das Lied Jesus, He Knows Me. Jesus, He Knows Me. Jesus kennt mich. Und das Lied ist eine Satire auf amerikanische Fernsehprediger. Also wer das Album vielleicht noch zu Hause hat, ich habe es mal nachhören. Interessanter Text. Oder man kann sowas ja auch in Musikportalen heute finden. Da wird beschrieben, wie jemand eine fromme Show macht, wo es um Geld, Sex und Macht geht. Wo es um den Glauben geht, aber nicht an Jesus, auch wenn der Name Jesus ständig besungen wird. Jesus, He Knows Me, er kennt mich. Es geht auch nicht um christlichen Glauben, selbst wenn der Prediger das Paradies verspricht. Sondern es geht um einen Personenkult, eigentlich um den Glauben an den Prediger, an den geistlichen Führer. Ihm gehört alle Ehre, die Menschen ihm entgegenbringen, denn er verspricht ihnen das Himmelreich. Worüber Paulus sich nicht freut, in dem, was er schreibt, sind fromme Floskeln, Machtdemonstrationen und Reden in eigener Sache. Genesis hat das so formuliert im Lied Jesus, He Knows Me, also Jesus kennt mich, He Knows I'm Right. Ich bin richtig, sagt der Fernsehprediger. I've been talking to Jesus all my life. Ich habe Jesus mein ganzes Leben lang habe ich ihn angesprochen und gebetet. And he's telling me everything's all right. Und er sagt mir jedes Mal, alles okay mit dir. Aber nichts ist in Ordnung, wenn der Name Jesu missbraucht wird. Man kann zwar ständig von Jesus sprechen, aber nur an sich selber glauben. Man kann seelische Zuwendung verheißen und nur an eigene finanzielle Zuwendung denken. Man kann paradiesische Zustände versprechen, um selbst paradiesisch leben zu können. Man kann moralische Standards predigen und selbst mit doppelter Moral leben. Aber was für Folgen hat das, wenn jemand sich zwar auf Jesus beruft, aber es aus einer ganz eigenartigen Motivation tut, so wie Paulus es hier auch beschreibt? Auch hier finde ich, so ähnlich wie vorhin bei Jesus, Paulus reagiert ziemlich cool. Er sagt, was soll's? Hauptsache, Christus wird verkündigt. Aber was hat Paulus von Jesus gelernt? Brauchen wir vielleicht auch etwas von dieser Coolness des Jesus oder des Paulus? Jesus sagt ja, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und Paulus sagt, was soll's? Hauptsache ist, dass Christus verkündigt wird. Jesus sagt, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und Paulus sagt, und darüber freue ich mich. Vorhin haben wir vom Lächeln Gottes in einem Lied gehört, wo Gott lächelt. Ich glaube, dass Gott über manches auch lächelt, was wir hier so treiben. Würden wir diese Coolness besitzen, eines Jesus oder eines Paulus, wenn wir mit anderen Christen zusammen sind, wenn wir Christen aus anderen Kirchen, aus anderen Frömmigkeitstraditionen begegnen und sagen, ich glaube zwar ein bisschen anders als du, aber Hauptsache wird Christus verkündigt. Wie wäre es, wenn die vielen Filialen im Reich Gottes, die in jeder Kirche hier auch vor Ort oder auch bei uns sichtbar sind, unter dieser Perspektive gesehen würden, dass man das Evangelium verkündigt? Und sich einfach auch Mut macht darin und sagt, ich glaube dir deinen Glauben, auch wenn du im Detail anders aussiehst. Wenn du vielleicht auch eine andere Farbgebung hast, wie hier. Aber trotzdem ist bei dir Christus drin, das Original. Wie würden wir reden, wenn wir spüren, da gibt es jemanden, der glaubt auch an den Herrn Jesus, aber drückt das anders aus. Der macht das anders in seiner Praxis und Frömmigkeit. Ich liebe die Briefe des Paulus. Und würde jetzt am liebsten selbst einen Brief an ihn formulieren, der könnte dann so geschrieben sein. Lieber Paulus, ich verstehe dich nicht. Du bist für mich der größte christliche Theologe und ich bin ein großer Fan von dir. Aber was schreibst du da? Setzt du nicht leichtfertig aufs Spiel, dass Jesus, dein Herr und mein Herr, vor Fälschung geschützt bleibt? Wie kannst du nur sagen und schreiben, was soll's? Ist das nicht so einfach? Wie kannst du nur so cool bleiben? Muss das kostbare Evangelium nicht durch uns geschützt werden? Müssen wir nicht alles dafür tun, dass Jesus und sein Evangelium unverfälscht bleiben? Lieber Paulus, müssen wir nicht alles dafür tun, dass nichts aus Eigennutz mit Hintergedanken aus Neid und Streitsucht geschieht? Lieber Paulus, was sagst du dazu? Wie siehst du denn vielleicht auch unseren Eigennutz, meine Hintergedanken, unseren Neid meine Streitsucht, uns im Gegenüber zu anderen Christen und im Miteinander mit anderen Kirchen. Und ich glaube, dass Paulus dann sagen würde, was soll's? Die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Vielleicht entspricht das, was in anderen Kirchen und teilweise auch in unseren Gemeinden selbst geschieht, nicht unbedingt unseren Vorstellungen. Da streitet man sich über Musik, da streitet man sich über Formen, Elemente des Gottesdienstes, was während der Woche geschieht. Wie wäre es dann mal zu hören, was soll's? Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird und sich darüber zu freuen, dass es Menschen gibt, die auf eine ganz andere Weise vom Evangelium berührt werden, als ich persönlich es kenne und auch erwarte. Damals zur Zeit Jesu und zur Zeit des Paulus ist entscheidend, dass Christus verkündet wird. Das heißt, dass die gute Nachricht von Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Menschen erreicht und verändert. Und da fängt ja Jesus bei mir selber an. Ich kann ja immer predigen, dass andere umkehren sollen und sich von Jesus lieben lassen sollen. Das ist ja auch das Evangelium, was ich verkündige. Aber wie wäre es, wenn Jesus bei mir erstmal anfängt, meinen Horizont erweitert und mich verändert in meiner Liebe zu Christus und seinen anderen Jüngerinnen und Jüngern. Menschen vertrauen ihr Leben Christus an, erstmals und auch wieder neu, und sie werden frei von Menschen und Meinungen. Bei Paulus fällt mir auf übrigens bei diesem Text, dass alle, auch die es nicht gut mit ihm meinen aus seiner Perspektive, dass er sie im Blick hat und dass alle Christus verkünden. Auch die, die Paulus nicht wohlgesonnen sind. Sie machen es trotzdem, sie verkünden Christus. Alle haben ein gemeinsames Anliegen, dass Christus verkündet wird. Und wenn das die Hauptsache ist, wird alles andere zur Nebensache. Der entscheidende Unterschied hier bei Paulus ist vor allen Dingen die Motivation. Das heißt, die Haltung anderer Paulus gegenüber. Er ärgert sich nämlich, dass manche Leute ihm Stress machen durch Konkurrenz und dass man nicht gut miteinander umgeht zwischen Christen und den Verkündigern des Evangeliums. Der Zweck, das Evangelium zu verkündigen, heiligt eben nicht die Mittel. Man kann es nicht aus Neid oder Streitsucht, Rechthaberei, Eigennutz, Unehrlichkeit und Hintergedanken tun. Das sind keine Mittel, das Evangelium zu verkünden. Rivalität sucht Anerkennung, Größe, eigene Ehre und Gewinn durch Überheblichkeit und Verurteilung anderer. Aber die Rivalität findet ein Ende in einer gemeinsamen Berufung. Und ich glaube, dass das unsere Chance ist und auch unser Auftrag. Ich freue mich sehr, dass wir zum Beispiel in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gut unterwegs sind. Euer Pastor Martin Grawert ist zum Beispiel jemand, der im Fachausschuss in der Fachgruppe Islam ist. Der kennt sich nämlich gut aus, der kann sogar Arabisch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Das ist ein großes Pfund, mit dem wir arbeiten in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und ich bin sein Nachfolger im Fachausschuss für Theologie und ökumenische Spiritualität, wo wir miteinander arbeiten an den theologischen Feinheiten und vor allen Dingen an den Gemeinsamkeiten. Hat jemand von euch die Gelegenheit gehabt, am vorvorigen Wochenende die Bundesratstagung online zu verfolgen? Gab es da jemanden hier, der das mitbekommen hat? Der Gottesdienst, okay, das war der Sonntag, der Bundesgottesdienst. Ich möchte euch einfach ganz kurz hineinnehmen in die Bundesratstagung am Ende der vorigen Woche. Da gab es einen ganz wichtigen Antrag, den ich sehr unterstützt habe und für den ich mich auch sehr eingesetzt habe, auch hier im Landesverband. Und zwar geht es um den Antrag zur Aufnahme in den Ökumenischen Rat der Kirche. Dieser Antrag wurde heiß diskutiert. Sollen die Baptisten, wie über 25 andere Baptistenbünde auf dieser Welt, die es schon längst sind, nicht auch Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen werden? Zumal nächstes Jahr in Karlsruhe die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen stattfindet. Und dann gab es eine Abstimmung. 83% der Delegierten haben zugestimmt zum Beitritt. Es gab 10% Gegenstimmen und 7% Enthaltungen. Was mich sehr freut, dass es ein differenziertes Ergebnis gab, dass Leute auch durchaus in ihren Bedenken ernst genommen wurden, auch in ihrer Unentschiedenheit, und dass es aber diese starke Zustimmung gab. Und worum geht es beim Ökumenischen Rat der Kirchen? Schauen wir mal die letzte Folie an dazu, bitte. Wenn wir jetzt den Antrag gestellt haben zum Beitritt zum Ökumenischen Rat der Kirchen, geht es um diesen entscheidenden Satz. Dazu stellen wir uns. Der Ökumenische Rat der Kirchen ist eine Gemeinschaft von Kirchen, also keine Überkirche, die den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen sind. Zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist die Basisaussage des Ökumenischen Rats der Kirchen. Darum geht's. Und ich glaube, da finde ich mich als Baptist sehr gut wieder. Weil die baptistischen Grundsätze, die es seit vielen Jahrzehnten bis hin sogar zurückzuführt auf 1609, dass die gelten. Dass wir die Gemeinschaft leben, dass wir Jesus Christus verkünden, dass wir die Heilige Schrift haben als Basis für Glaube und Leben und Lehre, dass wir unseren Gott und Heiland bekennen, dass wir einen Auftrag haben, zu dem wir berufen sind, dass Christus in diese Welt gesandt hat. Und wenn man das miteinander erfüllt mit anderen Christen weltweit, kann man viel bewegen. Da gibt es dann Respekt statt Rivalität und der Inhalt der Verkündigung des Original bleibt unverfälscht. Die Motivation ist entscheidend, die gemeinsame Berufung zu leben, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen, wie Johann Gerd Onken, der Gründer des deutschen Baptismus, das formuliert hätte. Nochmal zur Erinnerung und zum Schluss, bevor wir gleich ein Lied singen. Wer nicht für uns ist, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. So sagt Jesus das. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ich glaube, das gilt für die Gemeinschaft der Kirchen. Das gilt auch für die Einheit der Christen in der ganzen Unterschiedlichkeit. Und Paulus sagt, was soll's? Die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Dass wir also gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu wir berufen sind. Und darüber freue ich mich, sagt Paulus. Diese Freude möchte ich gerne mit euch teilen. Gottes Segen im Miteinander. Amen.